Streit beherrscht die Werkstatt. Herr Bohrer, ein tiefer Forscher, meint, Bruder Hobel verrichte nur oberflächliche Arbeit. Wenn man die Späne sehe, so scheine es, es sei viel geleistet worden. Und doch hätte er lediglich mit der Oberfläche sich beschäftigt. Ich jedoch, sagt Herr Bohrer, ich gehe in die Tiefe. Da entgegnet ihm Prediger Hammer, ich achte Ihre Weisheit, Herr Bohrer, doch Sie sollten vor Ihrer eigenen Tür wischen. Ihr Einfluss beschränkt sich nur auf einen kleinen Umkreis. Halt, Bruder Hammer, rief der spitzfindige Geselle Nagel. Sie machen viel Lärm und doch treffen Sie immer nur den Kopf. Die zwei alten Sägen flüstern einander durch ihre gebrochenen Zähne zu. Mir gefällt es nicht mehr. Früher, da hieß es so hin und her, langsam aber sicher. Und auf diese Weise ging es schließlich durch und durch. Aber heute, muss mit diesen modernen Maschinen alles in wenigen Minuten fertig sein. Wir kommen ja nur noch selten zum Einsatz. Nun rief das Stemmeisen aus der Ecke. Prediger Hammer ist stark kritisiert worden, aber ich muss gestehen, ich habe lange unter seiner Leitung gearbeitet und kenne die Wucht seiner Argumente und die vortreffliche Wirkung seiner Sprache. Kein Streich, den er führt, verfehlt seinen Zweck. Ein zufällig anwesendes Hufeisen mischte sich ein und meinte, ja, auch ich anerkenne Herrn Hammers Gewalt, aber viel mehr habe ich durch unseren Prediger Blaseball gehalten. Wärme tut Not, die schmilzt die Herzen, welche die Gewalt der Gewalt widerstehen. Das Hufeisen beendete seinen Gedankengang mit dem Ausruf, oh, wo wäre ich, wenn Prediger Blasebalg nicht durch seinen Hauch das Feuer angefacht hätte, das mich so herrlich durchglüht hat. Da hoben alle an zu einem Beifallsturm, ja, Wärme, das brauchen wir. In diesem Moment öffnet sich die Tür und der Sohn des Zimmermanns trat ein. Mit einem Schlag verstummte der Streit, währenddessen übrigens nicht die geringste Arbeit getan wurde. Der Zimmermannssohn begann mit der Arbeit und jedes Werkzeug erbrachte nun unter seiner Hand den einzigartigen Beitrag, den es zu leisten vermag. So ist wieder Ordnung und Frieden in diese Werkstatt gekommen. So kann es gehen. Wenn jeder auf seinen Vorteil pocht, wenn jeder seine starken Seiten betont, wenn jeder nur das sieht, was ihm persönlich gut tut. Und tatsächlich kann es unter Christen zu solchen Gedanken und Streitereien kommen. So hat sich das Gott jedoch nicht vorgestellt. Aber weil wir Christen eigenständige Persönlichkeiten bleiben, das ist ja eigentlich das Außerordentliche, finde ich, dass der Glaube an Jesus nicht aus uns so 0,58 Menschen macht, alle nachher gleich, alle ticken gleich. Nein, wir behalten unsere Persönlichkeit, deshalb kann es zu Streitereien kommen. Denn Gott steuert uns nicht wie Automaten, wir sind keine ferngesteuerten Roboter, zum Glück. Manchmal wünschten wir uns das, weil wir dann erhofften, dass sich unser Leben einfacher wäre, wenn Gott so uns wie Roboter durchs Zeug steuert. Dann müsste ich ja nicht mehr selber denken. Aber so hat Gott sich das nicht gedacht. Paulus sagt sogar den Korinthern, dass der Heilige Geist keinen unwiderstehlichen Zwang auf uns ausübt. Ein ganz wichtiger Gedanke, den Paulus auch in diesem ganzen Kontext mit Gaben einführt. Sondern wir behalten die Kontrolle über uns. Propheten, sagt er, stehen schließlich nicht unter dem Zwang, reden zu müssen, wenn sie eine prophetische Botschaft empfangen. Also, sie müssen nicht. Wenn ich jetzt eine prophetische Botschaft empfange und irgendjemand von euch, dann muss er nicht aufstehen und mich unterbrechen. Er kann sich im Griff halten. Er ist nicht gezwungen. Gut, wenn es eine gute Bemerkung ist, könnte sie schon sagen. Und deshalb können wir den Heiligen Geist in seiner Wirkung auch zurückdrängen. Wir können ihm nicht mehr den nötigen Raum geben. Wir lassen uns nicht mehr beeinflussen. Und Paulus warnt auch vor dieser Seite: Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Wie wir mit den Gaben umgehen, die Gott uns schenkt, liegt also auch in unserer Verantwortung. Das passiert nicht einfach. Also Gott steuert uns nicht fern und sagt, jetzt machst du genau das und jetzt machst du genau das, sondern wir sind mit einbezogen. Und so möchte ich euch zum Schluss dieses Sonntagsquattros drei wichtige Punkte aufzeigen, was Gott von meinen und deinen Gaben erwartet. Es versteht sich wie von selbst. Gott will einen maßvollen Einsatz. Wenn Gott uns Gaben schenkt, möchte er doch auch, dass wir sie gebrauchen. Oder? Wenn ich jemandem etwas schenke, dann hoffe ich, dass er es gebraucht, sonst hätte ich es ihm nicht schenken müssen. Schade um die Investition. Mit den anvertrauten Gaben hat Gott mir deshalb auch eine gewisse Verantwortung übertragen. Und Petrus bringt das ja schön auf den Punkt, wenn er sagt, jeder soll den anderen mit den Gaben dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Also wenn ihr das tut, wenn ihr die Gaben einsetzt, wenn ihr das braucht, was euch Gott gegeben hat, dann seid ihr gute Verwalter der Gnade Gottes. Das heißt, wenn ihr die Verantwortung wahrnehmt. Und Paulus ermuntert Timotheus, der vermutlich in einer persönlichen Krise gesteckt ist. Das gibt es also auch bei den großen Gottesmännern, und ich zähle Timotheus dazu, er hatte also auch seine Krisen. Bei dieser Krise scheint es, dass er aus irgendwelchen Gründen seine Begabung vernachlässigte. Und Paulus sagt, ich erinnere dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Brauche sie bitte sehr. Und um welche Gabe es sich hier handelt, können wir nur vermuten. Hat jemand eine Vermutung? Um welche Gabe es sich handeln könnte? Es ist nur eine Vermutung, ich weiß es auch nicht. Ich sage dann meine Vermutung schon noch. Habt ihr eine Vermutung? Ich nehme an, es ist die Gabe der Evangelisation. Die könnte sein. Denn die folgende Bemerkung von Paulus zeigt, dass der Gebrauch dieser Gabe für Timotheus mit gewissen Risiken verbunden ist. Deshalb sagt er ihm, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Er soll also seine Angst überwinden und die Gabe gebrauchen. Wir wissen ja, was das hieß, wenn damals die Menschen mit dem Evangelium unterwegs waren. Paulus wurde einmal gesteinigt, wurde geschlagen mit den Stöcken und so weiter. Also so zu wirken, evangelistisch zu wirken, ist ja bis heute nicht ungefährlich. Aber er soll trotzdem diese Gabe gebrauchen. Aber wie gesagt, die Gaben sind verschieden verteilt. Die einen haben mehr Gaben als andere. Einige sind leistungsfähiger als die anderen. Und Gott erwartet nicht, dass jeder dieselbe Leistung erbringt. Gott erwartet von uns einen maßvollen Einsatz. Deshalb habe ich diesen Begriff mal gewählt, maßvollen Einsatz. Das wird an verschiedenen Aussagen in der Bibel immer wieder deutlich. Ganz klar in der Geschichte, die Jesus erzählt über einen Mann, der seinen Dienern Talente gibt, als er weggeht auf eine Reise. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2. Und wieder einem anderen eines. Jedem, das ist nun interessant, seinen Fähigkeiten entsprechen und dann reiste er ab. Also nicht jeder hat gleich viel bekommen. Und als der Mann zurückkam, hatte der eine Diener mit den 5 Talenten 5 weitere erwirtschaftet. Und sein Herr rühmt ihn, Sehr gut hast du das gemacht. Super. Und der Zweite, der 2 Talente bekommen hat, der hat es verdoppelt auf 4. Also weniger als der andere überhaupt bekommen hat. Und sein Herr sagt ihm ebenfalls, sehr gut hast du das gemacht. Er hat von ihm nicht erwartet, dass er auch 10 Talente ihm bringt. Das wäre eine Überforderung gewesen. Beide bekommen dasselbe Lob vom Herrn. Der Herr erwartet nicht, dass der mit 2 Talenten 10 Talente bringt. Wir müssen und können nicht alle gleich viel erreichen und leisten. Und mit dem tun wir uns unglaublich schwer. Die, die viel leisten können, tun sich schwer mit denen, die wenig leisten können. Die wenig leisten können, tun sich schwer mit denen, die viel leisten können, weil sie immer ein schlechtes Gewissen haben. Das erwartet Gott von uns eben nicht. Und übrigens gibt es ein wichtiges geistliches Prinzip, dass Jesus sagt, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Das ist ein geistliches Prinzip. Gott verlangt von mir nicht mehr, als ich leisten kann. Er überfordert mich nicht. Wir können uns das an einem einfachen Beispiel verdeutlichen. Wenn ein 5-jähriges Kind eine Zeichnung macht und das zu mir kommt und mir die Zeichnung zeigt, dann sage ich, oh, das hast du toll gemacht, hast du dir viel Mühe gegeben. Wenn das Kind 10 Jahre älter wird und mit derselben Zeichnung wieder zu mir kommt, gucke ich die Zeichnung an und sage, hey, was ist das für ein Gekritzel, was du da gemacht hast? Kannst du dich nicht mehr anstrengen? Das heißt, wir praktizieren das ganz normal in der Erziehung. Wir beurteilen die Leistung eines Kindes immer im Verhältnis zur Fähigkeit, zur Möglichkeit, die gegeben ist. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott uns immer im Verhältnis zu unseren Gaben, Fähigkeiten und Kräften beurteilt. Und nicht absolut. Er erwartet von mir nicht ein Kunstwerk. Und zeigt ihn sowieso nicht, weil das ist bei mir die Hoffnung. Unter Null. Ich renne immer weg, wenn ich irgendwas zeichnen will oder irgend so ein Spiel mit Zeichnen, dann bekomme ich immer so einen Harndrang. Da muss ich immer unbedingt weg. Das wäre jetzt nicht meine Disziplin. Aber versteht, was ich meine? Es wird immer, Gott beurteilt uns im Verhältnis zu den Fähigkeiten, Gaben und Kräften, die uns zur Verfügung stehen. Und nicht absolut, was wir manchmal tun. Wir haben in unserer Gemeinde 10 Grundwerte. Und die, den Kurs machen, das ABC der Gemeinde, die lernen dann auch die anderen Grundsätze kennen. Wir haben einen Grundwert. Grundwerte sind so Grundüberzeugungen, die wir berücksichtigen möchten, wo wir eigentlich ausdrücken, was ist uns wichtig. Und dieser Grundsatz heißt, wir sind überzeugt, dass bestmögliche Qualität Gott ehrt und Menschen inspiriert. Wir sind überzeugt, dass bestmögliche Qualität Gott ehrt und Menschen inspiriert. Das ist ein wichtiger Leitsatz in unserer Gemeindearbeit. Wir wollen für Gott das Beste geben. Es gibt auch Bibelstellen, wo Gott sagt, ja, was denkt ihr eigentlich, warum soll ich mich freuen über euch, wenn ihr mir Lämmer bringt, die krank sind? Quasi, ihr bringt das, was ihr eh wegwerfen würdet. Nein, das Bestmögliche wollen wir für Gott tun. Damit wollen wir sagen, dass wir das machen wollen, was uns möglich ist. Als wir noch eine andere Tonanlage hatten, die vom Volkshaus, da hat es gepfiffen und geknarrt. Es war nicht besser möglich. Wir haben versucht, das Bestmögliche zu tun. Und jetzt haben wir es versucht, das Bestmögliche zu tun, indem wir eine ganze Anlage gekauft haben. Jetzt hatten wir glücklicherweise das Geld bekommen. Vorher war das Bestmögliche das Knarren in den Boxen. Und heute ist das Bestmögliche das, was ihr jetzt hört. Tonmäßig meine ich. Wir wollen das Bestmögliche tun und wir tun nicht das Perfekte. Das verwechseln wir ja immer gern. Es geht nicht um das Perfekte. Das Perfekte werden wir wohl kaum erreichen, aber es geht um das Bestmögliche. Das, was uns am besten möglich ist. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Und nicht noch, das mache ich jetzt auch noch husch, husch für das Reich Gottes. Und wenn es dann um meine persönlichen Sachen geht, dann strenge ich mich an. So ehren wir Gott natürlich nicht. Also das Bestmögliche. Wir tragen für unsere Gaben und Begabungen eine Verantwortung. Gott hat sie uns gegeben, damit wir die Gaben zu seiner Ehre wirken. Aber was ich noch interessant finde, was ich nebenbei so noch bemerken möchte, ist, dass Jakobus sogar vor einer Gabe oder einem Amt warnt. Er sagt nämlich, meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Also auch da wieder die Verantwortung, überlegt euch, also strebt nicht nach irgendetwas, sondern seid euch bewusst, wenn ihr eine wichtige Verantwortung habt, dann habt ihr die Verantwortung. Und dann werdet ihr auch dieser Verantwortung entsprechend beurteilt. Man soll sich das also gut überlegen. Jedenfalls sollen wir unsere Gaben einsetzen, und zwar entsprechend unserer Kraft und unserer Fähigkeit, eben maßvoll. Aber nicht maßvoll heißt eben, das Bestmögliche zu bringen. Gott will eine liebevolle Umsetzung. Den Korinthern fehlt es an keiner einzigen Gabe. Die waren sehr begabt. Paulus beginnt in seinem Brief und sagt, er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er seiner Gemeinde schenkt. Die waren also unglaublich begabt in Korinth. Die Gaben waren also vorhanden. Das Problem der Korinther war nicht die Gaben, die sie haben, sondern den Streit über diese Gaben, ebenso wie in dieser Werkstatt. Die einen meinten, sie seien wichtiger, weil sie offensichtlich bessere Gaben hatten als andere. Sie waren aber nicht was darauf eingebildet. Andere waren neidisch auf die. Und das war nicht die Idee Gottes, als er Gaben schenkte. Und Paulus lenkt nun den Blick der Korinther auf einen Punkt, der viel wichtiger ist, unglaublich wichtiger als die Gaben. Und vor lauter Hochmut und Streit hat die Gemeinde diesen Punkt offenbar vergessen. Und Paulus sagt, bemüht euch um die Gabe, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Ich zeige euch etwas, ihr streitet und seid eingebildet, Hochmut, aber ich zeige es euch, was noch viel, viel wichtiger ist. Also eure ganze Gerede und eure ganze Streitereien um die Gaben. Es gibt also etwas Wichtiges und wer die Bibel kennt, weiß, dass es ist die Liebe. Und nun sagt Paulus, wenn ich in Sprachen rede, also eine hochgeistliche Gabe, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong und eine lärmende Pauke. Ich mache nur Betrieb. Show. Krasser könnte Paulus das gar nicht sagen. Wenn es möglich wäre, diese Gaben ohne Liebe auszuüben, dann haben diese eindrücklichen Gaben keine Bedeutung. Sie sind null und nichtig. Nur Schall und Rauch. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir der Glaube im höchsten, nur denkbaren Maße gegeben ist, sodass ich, man höre und staune, Berge versetzen kann. Wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Höchste Erkenntnis, größte Eingebung, Wunder in größten Ausmaß der Möglichkeiten. Alles ist bedeutungslos, wenn da keine Liebe ist. Und wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, um mich bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Nicht einmal die persönliche Aufopferung für die Armen, wenn die Liebe fehlt. Wie bitte? Kann man das denn überhaupt? Ist das nicht der Ausdruck höchster Liebe, wenn man den Armen hilft? Sich sogar selber aufopfert? Kann man denn das ohne Liebe tun? Paulus ist offensichtlich der Meinung, dass wir uns lieblos aufopfern können. Und wer das macht, dem wird das nichts nützen. Nicht das, was wir tun, ist entscheidend, sondern das, was wir sind. Ob unser Leben von der Liebe bestimmt ist, ist entscheidend. Und diese Liebe, von der Paulus spricht, kann nur von Gott kommen. Denn Gott ist die Liebe. Diese Liebe bekommst du, wenn du dein Leben Jesus anvertraust. Dann wird die Liebe Gottes in deinem Leben Auswirkungen haben. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Diese Gewissheit der Liebe Gottes zu mir befähigt mich zur Liebe zu anderen Menschen. Oder Luther übersetzt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Da haben wir überhaupt die Möglichkeit bekommen, überhaupt wirklich zu lieben. Ohne diese Liebe sind alle Gaben, selbst wenn sie noch so eindrücklich sind, hinfällig und nutzlos. Und Jesus macht das in ganz dramatischer Weise klar. Er erzählt, wie das am Ende der Welt sein wird, wenn die Menschen zu ihm kommen. Viele werden an jenem Tag sagen, sagt Jesus, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Und wenn wir das lesen, sehen wir doch, hallo, wer kann denn prophetisch reden? Wer kann denn im Namen Jesu Dämonen austreiben? Wer kann denn viele Wunder tun im Namen Jesu? Das kann doch kein Mensch aus eigener Kraft tun. Das sind doch in unseren Augen hochgeistliche Begabungen, die jegliche menschliche Fähigkeit übersteigen. Und die Antwort von Jesus ist unglaublich erschütternd. Er sagt, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir mit euren gesetzlosen Treiben. Geht weg von mir mit eurem gesetzlosen Treiben. Und die haben Gaben aufgezählt, wo wir eigentlich nur staunen müssten. Jesus kannte sie nicht. Was sie getan hatten, mag in den Augen der Menschen großartig gewesen sein, eindrücklich. Vielleicht hatten sie viele Anhänger, große Stadien gefüllt. Sie taten es aber ohne die Liebe, ohne echte Verbindung zu Jesus. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Und wer Jesus nicht kennt, der kann nicht von dieser Liebe Gottes bestimmt sein in seinem Handeln. Zusammenfassend könnte man sagen, wichtiger als die Geistesgaben sind die Früchte des Geistes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Die Hauptfrucht ist und bleibt die Liebe, die nur möglich ist in der Verbindung mit deinem Leben, mit Jesus, der uns erlöst hat. Und so sagt es Paulus klipp und klar im Korinther, Kapitel 14, Vers 1. Das soll also euer Ziel sein, liebe Korinther, ihr Streithähne, ihr Hochmütigen, arrogant, wir umgehen miteinander. Das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt ist. Das ist die Hauptsache, auf das sollt ihr euch konzentrieren. Und als Drittes, Gott will eine klare Ausrichtung. Er will nicht, dass wir uns auf die Gaben fixieren. Unser Leben soll sich nicht um unsere Gaben drehen. Gaben sind etwas platt gesagt ein Mittel zum Zweck. Sie sind nicht das Ziel, nicht die Erfüllung unseres Lebens. Manchmal habe ich den Eindruck, Deutsche sprechen von Gaben, wie das die Erfüllung des Lebens wäre. Nein, Es geht um viel Wichtigeres in unserem Leben. Jesus befähigte 72 Jünger für einen bestimmten Auftrag mit großartigen Gaben. Und sie kamen zu Jesus zurück. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Die waren begeistert. Ich wäre auch begeistert. Und stellt euch vor, wenn ihr wüsstet, dass ich das kann, da würde ich in der Achtung bei euch ja unglaublich steigern. Ich wäre ja überglücklich, so einen Pastor zu haben, der das kann. Ich wäre auch happy. Ich müsste mir keine Gewissensbisse mehr machen. Ich könnte jetzt sicher sein, ich habe jetzt eine Fähigkeit, da kann ich jedem beweisen, oder, dass ich gut bin. Aber Jesus sagt, es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Und nichts wird euch schaden können. Und nun ermahnt Jesus die Jünger. Er sagt, sie sollen sich nämlich darüber gar nicht freuen. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen. Dass euch die Geister gehorchen, freut euch viel mehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist die große Gefahr, wenn uns Gott großartige Gaben schenkt, dass wir uns über die Gaben mehr freuen, als über die Rettung unseres Lebens und die Zukunft, die vor uns liegt. Und wenn wir uns mehr über die Gaben freuen, als über das, was uns Gott noch schenken wird in der Herrlichkeit, beginnen wir uns, um uns selbst herumzudrehen. Wir vergessen dabei vielleicht sogar, um was es in der Nachfolge Jesu überhaupt geht. Es geht eben nicht darum, dass ich die bessere Gabe habe als der andere, dass ich stärker und leistungsfähiger bin als der andere. Ich vergesse vielleicht eben, um was es geht. Und Jesus will, dass wir die Hauptsache, unser Ziel, nie aus den Augen verlieren. Und das ist übrigens auch eines der wichtigen Gebetsanliegen des Paulus. Es ist nicht Bewahrung für die Gemeinde. Oder dass sie alle genug zu essen haben, das war ihm sicher auch wichtig. Aber Paulus bittet und sagt, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Paulus bittet darum, dass die Gemeinde nicht vergisst, wo ihr Ziel liegt, wo sie hinlebt. Dass sie sich nicht verliert hier. Genau da geht es auch Jesus drum. Wir sollen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Es ist etwas ganz Wunderbares, dass Gott uns diese Vielfalt geschaffen hat, in dieser Vielfalt. Wir sind einfach alle ganz verschieden begabt und wir ergänzen uns gegenseitig. Gott selbst hat uns mit diesen Fähigkeiten ausgestattet und wir wenden sie an, indem wir von Gott die nötige Kraft bekommen. Alles kommt von ihm schlussendlich. Im Hebräerbrief heißt es deshalb, Gott möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Alles kommt von Gott und wir geben ihm nur das zurück, zu dem er uns fähig macht. In unserer Verantwortung liegt es, dass wir nicht gleichgültig werden, sondern dass wir bereit sind, die Gaben, die uns Gott geschenkt hat, einzusetzen, selbst wenn es scheinbare Opfer von uns fordert. Selbst wenn ich eine Stunde weniger schlafen kann als normal. Wie auch immer. Und so möchte ich den Aufruf des Paulus an den Schluss dieser Predigtreihe stellen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du uns erlöst hast. Und das ist das allergrößte Geschenk, Und hilf uns, dass wir das nie vergessen, wohin wir leben und was es geht. Bewahre uns davor, dass wir uns um uns selber drehen, um unsere eigene Ehre, was wir erreichen können, was wir leisten können, sondern lass uns darüber freudig sein, dass wir dich kennen und wissen dürfen, dass wir durch den Glauben an Jesus gerettet sind und ewiges Leben haben. Und hilf uns, dass wir nicht träge werden, sondern dass das Feuer, das du in uns angezündet hast durch deinen Heiligen Geist, dass wir das zulassen, dass er uns ermutigt, dir zu dienen und dich zu ehren mit den Gaben, mit den Fähigkeiten, mit den Kräften, die du uns zur Verfügung stellst. Wir beten dich an. Amen.